Willkommen zu Kreis ab und der nächsten Folge rund um die Europameisterschaft 2026. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Österreich hofft und Deutschland bangt. Unter diesem Motto steht die neue Folge von Kreisab zur Europameisterschaft in Skandinavien. Schön, dass ihr auch an diesem Tag wieder eingeschaltet habt. An diesem Montag vielleicht ein Schicksalstag für den deutschen Handball, denn am Abend spielt die Mannschaft von Alfred Gislason bekanntermaßen gegen Spanien. Anwurf ist um 20.30 Uhr, aber das wisst ihr ja und dementsprechend muss ich euch das nicht nochmal mit auf die Nase binden sozusagen. Aber, obwohl ich gestern gesagt habe, es ist sehr, sehr kompliziert, möchte ich euch trotzdem nochmal darüber in Kenntnis setzen, was passieren muss, damit die deutsche Mannschaft weiterkommt oder andere Mannschaften weiterkommen, bevor ich dann gleich meinen Gast in dieser Sendung begrüßen werde. Beginnen wir mal mit den Spaniern. Für die ist es relativ simpel. Sie brauchen einen Sieg oder ein Unentschieden gegen Deutschland. Oder sie brauchen eine Niederlage gegen Deutschland mit einer Differenz von maximal 2 Toren Unterschied. Und sollten sie gegen Deutschland verlieren, dann benötigen sie außerdem eine Niederlage von Serbien oder ein Unentschieden von Serbien. Sprich, Serbien darf nicht gewinnen. Und wir gehen weiter zu den Serben selbst. Die benötigen einen Sieg gegen Österreich. Das ist die einfachste Variante. Dann sind sie auf jeden Fall weiter. Sie benötigen ein Unentschieden gegen Österreich und maximal ein Unentschieden der deutschen Mannschaft. Dann haben sie den direkten Vergleich gewonnen. Dann sollten sie gegen Österreich verlieren, mit maximal 2 Toren Unterschied, benötigen sie außerdem eine Niederlage von Deutschland. Auch dann wären sie in der nächsten Runde. Und sollten sie gegen Österreich mit 3 Toren Unterschied verlieren, aber mindestens 28 Treffer erzielen, benötigen sie auch eine Niederlage der deutschen Mannschaft. Es wird kompliziert. Sehr einfach ist es bei den Österreichern. Die müssen gegen Serbien mit 4 Toren gewinnen und benötigen eine Niederlage von Deutschland gegen Spanien. Und jetzt schauen wir mal auf die deutsche Mannschaft. Da ist es richtig, richtig kompliziert. Also die einfachste Variante ist ein Sieg gegen Spanien mit mindestens 3 Toren Unterschied. Sollte man gegen Spanien gewinnen, benötigt man ein Unentschieden oder eine Niederlage der Serben. Bei einem Unentschieden gegen Spanien benötigt man eine Niederlage der Serben. Sollte man gegen Spanien verlieren, dann benötigt man einen Sieg der Österreicher mit mindestens 3 Toren Differenz. Aber, und das ist das Entscheidende, die dürfen dann maximal 29 Tore erzielen. Sollte Deutschland gegen Spanien mit 1 Tor Unterschied verlieren, dann muss Österreich exakt mit 30-27 gewinnen. Auch dann ist die deutsche Mannschaft in der nächsten Runde. Bei einer Niederlage gegen Spanien mit 2 Toren Unterschied muss man mindestens 28 Tore erzielen und Österreich muss ebenfalls mit 30-27 gewinnen. Ihr merkt also, es ist unfassbar kompliziert. Ich habe jetzt mehrere Minuten erklärt, welche Szenarien es gibt. Für meinen heutigen Gast ist es, ja, ich habe es eben gesagt, einigermaßen simpel. Ein Sieg gegen Serbien mit 4 Toren Unterschied und eine Niederlage der deutschen Mannschaft. Und ich begrüße jetzt zugeschaltet direkt aus Dänemark vom Team Österreich, Lukas Hoticek. Hallo Lukas.
Hallo Sascha.
Ich muss natürlich direkt mal fragen, wie waren so die vergangenen Stunden jetzt an diesem Tag, wo du auch ein bisschen Zeit hattest, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, was in den letzten beiden Spielen passiert ist, auch natürlich in Kombination mit dem sehr überraschenden Ergebnis der deutschen Mannschaft gegen Serbien?
Ja, ich war ehrlich sehr enttäuscht und sehr leer nach dem Schlusspfiff gestern gegen Spanien und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Deutschen irgendwas anbrennen lassen. Und war dann schon verwundert, als wir dann im Modell waren und es war Halbzeit und da war die Deutsche eigentlich noch vorne und dann auf einmal schaue ich bei Dein rein und sehe, okay, wird eng. Ist ein enges Spiel und dann haben wir natürlich alle mitgeguckt und dieses Ergebnis gibt uns natürlich schon neue Hoffnung und du hast halt gemerkt, dass so ein Ruck durch die Mannschaft geht und wir jetzt nochmal mehr alles geben werden und unsere Aufgabe unbedingt erledigen wollen und morgen unbedingt den ersten Sieg holen wollen.
Ja, und die Konstellation ist jetzt mal gar nicht so out of this world, so möchte ich es mal beschreiben. Ja, also ihr braucht theoretisch einen Sieg mit 4 Toren gegen Serbien. Das ist etwas, was meiner Meinung nach durchaus passieren kann. Dann benötigt ihr natürlich noch einen Sieg der Spanier gegen Deutschland, aber das ist mal eine ganz andere Geschichte. Ich halte diesen Sieg in dieser Höhe auch für möglich. Das ist keine Garantie, müssen wir nicht drüber reden. Aber für möglich halte ich den schon. Ihr auch?
Natürlich. Ich glaube, wir wissen, dass wir an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen können und auch mit 4 Toren schlagen können. Also ich glaube, da sind wir selbstbewusst genug und haben in der Vergangenheit genug solche Spiele gehabt, wo wir einfach auch Gegner bestimmen können. Und wir hoffen halt alle, dass wir morgen endlich so ein gutes Spiel haben, dass es eben für das reicht. Aber es geht für uns in erster Linie mal, unsere Aufgabe zu erledigen, unsere Leistung zu bringen und man sollte gar nicht zu viel, glaube ich, auf die Tafel raufschauen, sondern eher auf uns konzentrieren und auf die Sachen, die wir uns vornehmen und die Dinge besser machen, die wir in den letzten 2 Spielen nicht so gut gemacht haben.
Ich muss jetzt ehrlich zugeben, weil ich gestern nicht die Gelegenheit hatte, so viel von eurem Spiel zu sehen, dass ich mich etwas beziehen muss auf eure Leistung gegen Deutschland. Das fand ich jetzt insgesamt nicht so schlecht. Ihr habt euch da auch wieder rangekämpft. Ihr habt auch dann Qualitäten gezeigt, die man von euch kennt. Das war in Ordnung, aber war es das, was ihr könnt? Habt ihr bislang eure Leistung so abgerufen, wie ihr euch das vorstellt? Denn manchmal hängt es ja auch ein bisschen ab vom Gegner.
Ich würde nicht sagen, dass wir am Limit sind. Also ich glaube, wir haben da definitiv noch viel Luft nach oben. Ich glaube, bei uns muss halt irgendwie jeder unser Schlüsselspieler funktionieren, damit wir wirklich gegen solche Top-Nationen, wie alle in der Gruppe sind, was Sehbares mitnehmen können. Und das hatten wir noch nicht, so einen Tag, wo alle gefühlt ein gutes Spiel machen. Da haben wir immer 2, 3, die Top-Spiele machen und 2, die ein gutes Spiel machen und ein paar, die halt vielleicht nicht den besten Tag haben. Und um eben solche Teams zu schlagen, brauchst du einfach alle Schlüsselspieler und auch vielleicht noch eine Überraschung von einem Rollenspieler. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir das morgen dann hinbekommen, so dass wir zumindest unsere Aufgabe erledigen. Was danach passiert, damit haben wir ja nichts zu tun, aber wir wollen auf jeden Fall morgen mal vorlegen und den Druck auf Deutschland vielleicht noch ein bisschen größer machen.
Also ich bin sehr zuversichtlich, dass euch das gelingen wird, weil die Qualitätsunterschiede der einzelnen Mannschaften in dieser Gruppe vielleicht gar nicht so groß sind. Fast niemand hätte damit gerechnet, das hast du ja eben auch gesagt, dass die deutsche Mannschaft gegen Serbien verliert. Und wenn man jetzt nur mal dieses Ergebnis in der 2. Hälfte sieht, -7 aus Sicht der deutschen Mannschaft, das ist wirklich unglaublich. Reden wir dann, und du kannst das ja als Spieler beurteilen, wenn man so eine Halbzeit hinlegt, einfach nur von etwas, was man gar nicht erklären kann? Oder gibt es Erklärungsansätze, die ihr dann halt auch habt für eure Leistungen in einzelnen Phasen des Spiels?
Das ist ganz schwer zu sagen und würde ich auch sagen, ist da von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich. Unser Sport ist halt eben so in Phasen geteilt und du bist halt auch sehr abhängig von Torhüterparaden, 1, 2 Schiedsrichterentscheidungen und ich glaube, so entstehen solche Phasen halt oft. Und ich habe gestern das Spiel nur so nebenbei geguckt, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber man kann es zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, erklären, aber nie zu 100%, warum das so ist, warum diese Phasen so entstehen und warum du mal so eine Phase hast, wo du so eine lange, schlechte Phase hast und warum auch nicht.
Ich frage natürlich deswegen, weil ich gerne wissen würde, wie ihr eure Phasen besprecht. Also wenn jetzt mit Ica Romero, der jetzt seit einiger Zeit euer neuer Trainer ist, jemand da steht, der euch Dinge dann noch erklärt oder vielleicht auch aufzeigt, wie wird sowas analysiert bei euch? Wie sind die ersten beiden Spiele analysiert worden? Oder ist das jetzt eigentlich gar nicht mehr wichtig, weil nur noch wichtig ist, was morgen passiert?
Eigentlich ist es, wie du sagst, gar nicht so wichtig. Ich glaube, wir können das eh nicht mehr verändern. Und in so einer EM hat man so wenig Zeit, man fokussiert sich dann eher auf den nächsten Gegner, anstatt die Fehler davor zu analysieren. Aber natürlich besprichst du ein paar Themen, besprichst du ein paar Sachen, die vielleicht nicht mehr so passieren sollten. Oft sind es ja, oder gerade bei uns in den 2 Spielen, entstehen diese Phasen durch viele kleine Fehler. Oder da machen wir jeder gefühlt einen technischen Fehler und nicht nur einer mal einen, was ja vollkommen normal ist. Nur dann macht der einen, dann der einen, dann der einen. Und dann wird es zu viel und dann kommst du eben in so eine Negativserie. Und auf dem Niveau wird halt eben jeder kleine Fehler so hart bestraft, dass du das eigentlich gar nicht erlauben darfst.
Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass man natürlich auch bei so einem Turnier keine Zeit hat. Ein Tag Spiel, ein Tag Regeneration, ein Tag Spiel, ein Tag Regeneration. Du bist ein Vielspieler, müssen wir nicht drüber reden. Du bist eine der wichtigen Säulen in dieser Mannschaft. Wann fehlt denn Kraft? Fehlt Kraft irgendwann schon beim dritten Spiel nach 10 Minuten? Oder fehlt die Kraft dann am Ende eines einzelnen Spiels, weil man jedes Spiel, ich sag mal, 55 Minuten auf der Platte steht?
Ich hoffe, dass die Kraft nie fehlt eigentlich, muss ich sagen. Natürlich gibt es im Spiel Momente, wo ich vielleicht auch mal ein bisschen kurz Luft brauche, aber ich glaube, da haben wir genug Leute, die uns die Luft geben können, die das phasenweise dann auch übernehmen können. Aber es gibt bei so einem Turnier keine Ausreden. Also ich glaube, jeder ist für so ein Turnier immer fit. Da geht immer noch viel mehr, als man eigentlich glaubt. Und für mich war das eigentlich nie ein Problem, dass ich zu viel spiele, dass ich müde bin. Es ist noch immer ein Privileg, bei so einem Turnier dabei zu sein und ein Privileg, jede Minute, die ich da auf dem Spielfeld stehen darf. Und deswegen ist das für mich nie eine Kraftfrage. Und von mir wird man nicht hören, dass ich müde bin in einem Spiel oder zu müde für ein Spiel bin.
Okay, also auch gar keine Frage von mentaler Müdigkeit, die wahrscheinlich völlig natürlich erklärbar wäre?
Ja, im Kopf ist es, würde ich sagen, ein bisschen was anderes. Eben, wie du sagst, diese mentale Müdigkeit. Aber wir reden jetzt vom dritten Spiel und nicht vom 7., 8., 9. Also ich glaube, da sind wir alle noch sehr frisch und sehr bereit und vor allem haben wir so eine coole Chance noch bekommen und ich glaube, da ist keiner müde.
Ich muss mal aber ein bisschen grundsätzlicher fragen, also ein bisschen ausholen. Ihr habt jetzt bei der letzten Europameisterschaft ein fantastisches Ergebnis erzielt. Ihr habt einige Spieler in einem guten Alter und damit meine ich, die können noch einige Jahre auf einem sehr hohen Niveau spielen. Da gehörst du dazu, da gehört natürlich Konstantin Möstl dazu. Ich bin sehr beeindruckt von der Entwicklung von Jakob Nick jetzt auch bei diesem Turnier, wie er im ersten Spiel vor allem auch gespielt hat. Der wird sicherlich auch noch Schritte nach vorne machen. Was würde es denn bedeuten, wenn er dieses Mal nicht den Sprung in die Hauptrunde schafft?
Ja, ist natürlich dann schon ein Rückschlag, aber man muss noch immer am Boden bleiben. Man muss sich mal diese Gruppenkonstellation angucken und das muss einem bewusst sein, dass das eigentlich 4 Top-Nationen sind, in denen wir noch immer der Underdog sind. Du hast mit Deutschland die Handballnation Nummer 1, zumindest war es das auf jeden Fall, aber gehört noch immer zu dem erweiterten Favoritenkreis. Dann hast du die Spanier, die regelmäßig Medaillen holen bei solchen Turnieren. Deswegen müssen wir uns auch ehrlich sein und natürlich wäre traurig und schade, aber wir verlieren jetzt nicht gegen schlechte Nationen. Das sind alles Top-Nationen und es wäre wieder eine riesige Überraschung, wenn wir das noch irgendwie packen würden. Also da muss man auch ehrlich sein und auch ehrlich unsere Qualität beurteilen.
Was macht dich denn zuversichtlich, dass das morgen für euch gegen Serbien funktionieren wird? Wo könnt ihr die kriegen? Wo habt ihr vielleicht Stärken, wo die Serben nicht entsprechende Stärken entgegenstellen können?
Ich glaube, dass wir einfach das machen müssen, was wir am besten machen. Zusammen Spaß haben am Handballfeld und alles reinwerfen. Ich glaube, dann sind wir einfach für jeden Gegner unangenehm zu bespielen. Ich glaube, wir sind eine Truppe, die nie aufgibt, wo jeder für jeden den Extrameter macht. Und ich glaube, das ist das, was wir morgen vielleicht nochmal einen Meter mehr machen müssen, einen Schritt mehr machen und alle einfach an einem Strang ziehen. Und dann sind wir auch für die Serben ein sehr unangenehmer Gegner, die natürlich auch mit ankommen werden, was sie haben, weil sie diese Chance auf die Hauptrunde haben. Aber wir wollen da dagegen halten. Wir wissen auch, dass sie 2 unglaubliche Kreisläufer haben mit Pechmablek und Masenic, die aber beide auch viel spielen müssen. Für die ist die Müdigkeit wahrscheinlich noch ein größerer Faktor, als es für uns ist. Die werden wir auch attackieren. Vor allem Masenic, wenn der vorne hinten spielen muss. Über 60 Minuten ist das für den auch sehr intensiv. Wenn wir den dann auch noch bearbeiten mit 2 Kämpfen, dann wird das für ihn sicher auch kein leichtes Spiel. Und wir müssen es in der Abwehr auch einfach packen, vor allem Kukic da ein bisschen den Spaß am Spiel zu nehmen.
Ja, den wollte ich nämlich ansprechen. Lazar Kukic ist ein cooler Zocker, so möchte ich es mal ausdrücken. Aber es ist natürlich auch ein Spieler, den man vielleicht auch ein bisschen locken kann. Ich meine, du bist ja dann mehr oder weniger da im Innenblock auch sein direkter Gegenspieler. Wie kann man das hinbekommen, dass man vielleicht mal so einen Spieler ein bisschen provoziert, dass der, ich sage mal, überdreht?
Ja, du musst ihn, glaube ich, so kleine Sachen wegnehmen. Die Sachen, die er gut macht, musst du verhindern. Du musst das Spiel mit ihm immer in verschiedene Situationen geben. Mal lässt du den Pass offen, machst ihn dann zu. Mal machst du den Ball auf und lässt ihn auch offen. Du musst ihn einfach in verschiedene Situationen bringen und hoffen, dass er halt keinen guten Tag hat oder ihn so sehr zu ärgern, dass er vielleicht keinen guten Tag hat.
Ich will den jetzt mal so ein bisschen vergleichen mit eurem Trainer Ica Romero. Das war ja auch so ein Zocker. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du noch vom aktiven Ica Romero gesehen hast. Glaubst du, das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass ihr einen Trainer habt, der genau diese Position spielt, die beim Gegner eventuell eine Schlüsselposition ist? Oder spielt das im Endeffekt gar keine Rolle?
Ja, ich würde sagen, dass generell die Rückraum mit der Rückraum links, da wo ich auch zu Hause war, sowieso in jeder Mannschaft fast die Schlüsselspieler sind oder die Rückraumleute sind in den meisten Teams die Schlüsselspieler. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Vorteil jetzt ist. Die Serben haben auch einen spanischen Trainer, der weiß auch, was er spielen will. Die kennen sich alle gut. Also das ist vielleicht schon ein Vorteil, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein riesiger Vorteil ist.
Wir können jetzt hier offen sein, wir sprechen am Sonntagnachmittag miteinander. Was passiert jetzt bei euch noch? Habt ihr jetzt noch Training? Habt ihr jetzt noch Video? Besprecht ihr das jetzt alles intensiv? Und wie bist du so als Typ dann auch, als Typ Spieler in der Nacht vor so einem Spiel, was für euch alles entscheidet? Bist du da eher ruhig oder machst du dir sehr viele Gedanken?
Ich bin relativ ruhig und lasse mich da nicht so sehr stressen, muss ich sagen. Kann das eigentlich ganz gut trennen. Aber unser Tag war jetzt so, wir hatten am Vormittag Video über Serbien, haben uns da schon einiges angeguckt, hatten dann eine kleine Einheit, die aber nicht wirklich was mit Handball zu tun hat, sondern das ist eher ein bisschen die Müdigkeit aus den Beinen zu schütteln, würde ich sagen. Und haben jetzt so einen freien Nachmittag ein bisschen in den Kopf frei bekommen. Ich glaube, jeder wird sich jetzt persönlich nochmal ein bisschen auf die Serben vorbereiten, auf seine direkten Gegenspieler und sich da noch die einzelnen Clips ansehen. Und dann haben wir morgen noch eine gemeinsame Videositzung, eine kleine Aktivierung und dann geht's auch schon los. Also es geht auch immer schnell in solchen Turnieren und du hast nicht viel Zeit. Du sitzt ganz viel vor dem Video und guckst dir die einzelnen Sequenzen an und versuchst dich so gut wie möglich darauf vorbereiten und deinen Körper wieder fit zu bekommen, um wieder Vollgas zu geben. Und
da möchte ich dir nicht allzu viel von deiner Freizeit wegnehmen. Das habe ich jetzt schon ein bisschen getan, aber eine Frage habe ich dann noch zum Ende. Wenn du jetzt merkst, wie die österreichische Nationalmannschaft auch von Journalisten begleitet wird und mit dem, was ihr in den letzten Jahren erreicht habt, bist du dann auch mal froh und vielleicht, ich will nicht sagen, ein bisschen stolz, dass mehr Interviewanfragen kommen und dass du vielleicht auch mal ein Viertelstündchen von deiner Freizeit verlierst, weil das gut ist für den Handball in deinem Heimatland?
Ja, das ist auf jeden Fall gut und ich finde auch, das ist auch etwas, worauf wir stolz sein können, wie sich der österreichische Handball entwickelt hat und welche Aufmerksamkeit wir bekommen im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Da war das alles noch ganz anders, da waren wir noch relativ irrelevant. Wir sind jetzt auch im ORF 1 die meisten Spiele, was auch was ganz, ganz Großes ist für uns. Und dass das einfach präsenter ist, ist schön zu sehen und, glaube ich, ist etwas, worauf wir als Mannschaft oder als österreichischer Handballverbund schon sehr stolz sein können, dass sich das in diese Richtung entwickelt und dass wir diese Aufmerksamkeit bekommen.
Dann drücke ich euch natürlich und ich glaube ganz viele Handballfans in Deutschland auch die Daumen für morgen. Vielleicht gibt es ja noch diese Überraschung. Also du weißt ja, wir Handballfans in Deutschland mögen die österreichische Nationalmannschaft tatsächlich. Ich persönlich kann das auf jeden Fall von mir behaupten. Möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, weil ich es nicht als Selbstverständlichkeit empfinde bei eurem Terminplan, dass du jetzt nochmal ungefähr 15 Minuten Zeit für mich hattest. Und für alle, die morgen nicht wissen, was sie tun sollen, verstehe ich die Welt nicht mehr. Ihr müsst natürlich ab 18 Uhr Handball schauen, das solltet ihr auf jeden Fall tun und ihr dürft hier gerne reinhören. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram sind die Kanäle, wo ihr uns findet. Ihr könnt vorbeischauen auf patreon.com/kreisab oder in die Shownotes schauen, da gibt es einen Link zu PayPal, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet. Das war's für die heutige Ausgabe und die nächste, die wird richtig knackig. Da besprechen wir nämlich dann, wie es ausgegangen ist in der Vorrundengruppe A. Habt eine gute Zeit und bis morgen. Tschüss.